Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht's Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 18. Oktober 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Dann folgende Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream www.voinews.id/germancihuren.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Joko Widodo bestimmt seine Minister für die Periode 2019-2024. Indonesien wird als Mitglied des UN-Menschenrechtsrates wieder gewählt. E-Commerce soll Volksgeschäftskredite KUR unterstützen. CEPA-Abkommen Indonesiens mit Südkorea. 12 ausländische Investoren besuchten die Café Flantage in Pangalengan, West Java. 28 Indonesier nehmen an dem Jugendaustauschprogramm Nippon Maru teil. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo bestimmt nun seine Minister für die zweite Periode seiner Führung 2019-2024. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara schreibt der Präsident in den sozialen Medien die Besprechung über das Kabinett in seiner zweiten Führungsperiode. Laut Joko Widodo kämen die herausragenden Personen aus allen Arbeitsbereichen und Berufen, wie Akademiker, Beamte, Politiker, Studenten sowie aus der indonesischen Armee und Polizei. Joko Widodo sagte, dass seine gewählten Minister nach der Ernennung des Präsidenten und Vizepräsidenten am 20. Oktober verkündet werden. Bei der Wahl, die am Donnerstag, dem 17. Oktober 2019 im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York stattfand, sammelte Indonesien 174 Stimmen. Indonesien wurde deshalb als Mitglied des UN-Menschenrechtsrates wiedergewählt. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte am Donnerstag, dem 17. Oktober, während einer gemeinsamen Beobachtungssitzung, Indonesien sei viermal Mitglied des Menschenrechtsrats gewesen. Es heißt, dies sei ein Mandat und ein Beweis für das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft auf Indonesien. Das Vertrauen auf Indonesien als Mitglied des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen ermöglicht Indonesien nicht nur die aktive Teilnahme und die Festlegung der Richtung für die Diskussion eines Themas, sondern auch den direkten Kampf für nationale Interessen, einschließlich des Schutzes der indonesischen Souveränität. Das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft auf Indonesien ist eine Anerkennung der Glaubwürdigkeit Indonesiens bei den Bemühungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte auf verschiedenen Ebenen. Der Indonesia Wirtschaftskoordinationsminister Darmin Nasution hat an die E-Commerce-Unternehmer appelliert, die Regierung bei der Erreichung des Ziels des Volksgeschäftskredites oder auf Indonesisch Kreditusaha Rakyat, gekürzt KUR, in Höhe von 140 Billionen Rupiah im Jahr 2019 zu unterstützen. Diese Hilfe könne in Form von Fortbildung oder Berufsbildung für Mikro-, Klein-, Mittelständische Unternehmer realisiert werden, damit diese einen besseren Standard bekommen und von Home wert würden. Das sagte Darmin Nasution am 16. Oktober nach der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara. Laut dem Minister könnten die E-Commerce-Unternehmer einer der Förderer der Mikro-, Klein-, Mittelständische Unternehmer werden, indem sie eine Gruppe bildeten, die der Regierung die Gewährung der Hilfe erleichtern würde. Der Minister fuhr fort, mit dem E-Commerce könne der KUR Kredit produktive Sektoren und Dienstleistungsbereiche erreichen. Die indonesisch-südkoreanische Partnerschaft betritt eine neue Phase nach achtmonatiger Verhandlung. Diese wurde am 16. Oktober bei der Veröffentlichung der wesentlichen Ergebnisse der Verhandlungen des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Indonesien und Südkorea oder dem CEPA während der Eröffnung der Internationalen Handelsexpo Indonesiens TEI in BSD Tangerang Banten in Gang gesetzt. Nach der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara wurden die wesentlichen Ergebnisse der Verhandlungen vom indonesischen Handelsminister Enggar Tias Tolukita und dem südkoreanischen Minister für Handel, Industrie und Energie Yu Myung-hee in Anwesenheit des Vizepräsidenten Yusuf Kala unterzeichnet. Dabei sagte Enggar Tias Tolukita, dass Indonesien und Südkorea in der heutigen unsicheren globalen Wirtschaft einen Durchbruch bräuchten, um den Handel und die Investitionen beider Länder zu fördern. Diese diene dazu, das Wirtschaftswachstum und die Wohlfahrt beider Länder zu verbessern. Etwa 12 Investoren aus Singapur und Malaysia besuchten am Donnerstag, dem 17. Oktober, die Café Flantahan in Pandeglang der Provinz West Java. Dort führten sie eine Geschäftsanpassung oder Business Matching mit den 13 lokalen Kaffeeunternehmer durch. Das Treffen zwischen den 13 lokalen Kaffeeunternehmer, die von dem Vertretungsbüro der Indonesian Zentralbank BI der Provinz West Java gehördet werden, und den Investoren, ist ein Teil der West Java Nation Investitionsgipfel 2019. Die erste Agenda war die Ortbegehung. Während der Ortbegehung besuchten sie die Café Flantahe Frinsa Agro Lestari am Berg Riung Gunung. Man hat den Café von dieser Flantahe in einige Länder wie Belgien, Russland, Deutschland, Australien und in die USA exportiert. Etwa 28 junge Leute im Alter von 20 bis 30 Jahre alt aus ganz Indonesien werden Indonesien vertreten und an dem 46. Südostasiatisch-Japanischen Jugendaustauschprogramm teilnehmen. Dieses Programm wird von dem japanischen Kabinettsbüro und den Regierungen der südostasiatischen Länder zur Förderung der Freundschaft und des gegenseitigen Verständnisses zwischen den Jugendlichen aus 11 südostasiatischen Ländern und Japan organisiert. Der Stellvertreter des Indonesian Jugend- und Sportministeriums, I Gusti Puturaka Pariana, erklärte am Donnerstag, dem 17. Oktober in Jakarta vor der Presse, dass dieses Programm der Vision Indonesiens entspreche, um die maritime Achse der Welt zu werden. Das Programm, das auf Englisch International Ship for Southeast Asia Youth Program heißt, wurde zum ersten Mal im Jahre 1974 mit den Teilnehmern aus 5 ASEAN-Ländern und zwar Indonesien, den Philippinen, Malaysia, Singapur und Thailand veranstaltet. Die Indonesien-Teilnehmer werden am 23. Oktober 2019 nach Japan abfliegen. Die Segelfahrt die südostasiatische Region wird am 24. Oktober beginnen. Die Teilnehmer werden mit dem Schiff Nippon Maru für 50 Tage segeln. Sie werden am 13. Dezember 2019 nach Japan zurückkehren. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.098,82 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.363,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.201,30 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema, wird es ein neues Szenario für neue Feinde zwischen China und den USA geben, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Spannungen zwischen Tiongkok und den USA sind noch nicht nachgelassen. Bisher streiten sich beide Supermächte wegen eines Handelskrieges. Kürzlich sind sich neue Spannungen entstanden, weil das US-Parlament ein Gesetz über Menschenrechte und Demokratie in Hongkong verabschiedet. Obwohl der US-Präsident Donald Trump noch nicht zustimmt, um das Gesetz zu realisieren, protestiert man nun den Schritt des US-Parlaments, weil er in die inneren Angelegenheiten Hongkongs eingemischt hat. Dies begann mit der Ankunft von Joshua Wong, dem Führer der pro-demokratischen Aktivisten Chinas, in den Vereinigten Staaten vor einigen Monaten. Wong besuchte speziell das US-Parlament, um Unterstützung für die Demokratisierung von Hongkong zu bieten. Er forderte das US-Parlament auf, ein spezielles Gesetz für Hongkong zu erlassen. Am 15. Oktober 2019 verabschiedete das US-Parlament offiziell das Gesetz über Menschenrechte und Demokratie in Hongkong. Dieses Gesetz wird die US-Regierung genehmigen, um einen Zugang zur Politik in Hongkong zu erhalten. Das dient dazu, um zu rechtfertigen, ob eine Änderung der Haltung für Städte mit unterschiedlichen Handelseinheiten vom chinesischen Festland erforderlich ist. Hongkong gehört zu China. Tatsächlich hat aber das Gebiet dieser ehemaligen britischen Kolonie ein anderes Gesetz und ein Wirtschaftssystem als China, One Country, Two System. Obwohl China kein Demokratieland ist, ist das System in Hongkong gewährleistet. Dies ist auch eine Voraussetzung, als sich Hongkong im Jahr 1997 von Großbritannien trennte. Durch das von den USA verabschiedete Gesetz kann die Regierung unter Präsident Donald Trump verurteilen, ob China die bürgerliche Freiheit und die Vormachtstellung des Rechts von Hongkong unter dem Schutz des Grundgesetzes von Hongkong untergraben hat. Nach dem Gesetz werden alle verantwortlichen Seiten für die Entführung und Folter von Menschen eine Sanktion aufgrund der von international anerkannten Menschenrechte und des US-Verbots erhalten. Die Bürger von Hongkong können sogar ein Visum von den USA erhalten. Im US-Parlament wird dieses Gesetz von den Parteien Demokrat und Republik unterstützt. Das US-Parlament hat auch den Protect Hong Kong Act verabschiedet. Es wird entworfen, um den Export von Menschenkontrollwaffen wie Tränengas und Gummigeschossen zu stoppen. Das Gesetz besagt auch, dass dies unnötig und unverhältnismäßig ist. Auch dem Waffenexport muss vom US-Senat zugestimmt werden. Natürlich ist es wichtig zu beobachten, wie sich die chinesische Regierung mit dem amerikanischen Schritt verhält. Peking war wütend und das chinesische Außenministerium betonte, dass Peking nicht zögere, die wirtschaftlichen Interessen der USA in Hongkong zu zerstören. Die chinesische Regierung wird sogar sich auf die Gegenmaßnahmen vorbereiten und die Regierung von Washington auffordern, die Diskussion über Gesetz, die Hongkong regeln, zu stoppen. Es stellt sich die Frage, ob es ein neues Szenario für neue Feinde zwischen China und den Vereinigten Staaten geben wird. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige historische Ereignisse passierten am 18. Oktober. Wie folgt. Thomas Alva Edison, ein US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer mit dem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Elektrizität und Elektrotechnik, ist am 18. Oktober 1931 im Alter von 84 Jahren gestorben. Edison hat im Laufe seines Lebens insgesamt 1093 Patente eingereicht und zudem noch weiter zusammen mit anderen Forschern. Allein im Jahr 1882 legte dem Patent am fast 70 neue Erfindungen vor. Seine Verdienste gründen in erster Linie auf der Marktfähigkeit seiner Erfindungen, die mit Geschick zu einem ganzen System von Stromerzeugung, Stromverteilung und innovativen elektrischen Konsumprodukten verbinden könnte. Edisons grundlegende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen elektrisches Licht, Telekommunikation sowie Medien, Photon und Bild hatten einen großen Einfluss auf die allgemeine technische und kulturelle Entwicklung. In späteren Jahren gelangen ihm wichtige Entwicklungen der Verfahrenstechnik für die Bereiche Chemie und Chemie. Seine Organisation der industriellen Forschung prägte die Entwicklungsarbeit späterer Unternehmen. Der sowjetische Sonde Venera 4 gelingt zum ersten Mal ein Blick unter die Wolkendecke der Venus. Im Rahmen des Venera-Programms wurden zwischen 1961 und 1983 von der Sowjetunion mehrere Raumsonden zur Venus gestartet. Mit Venera 7 gelang am 15. Dezember 1970 die erste weiche Landung auf einem fremden Planeten. Venera 4 startete am 12. Juni 1967. Die Transfersonde trennte am 18. Oktober 1967 an der Venus einen Lander ab, der 96 Minuten lang bis in 24,96 Kilometer hohe erfolgreich Daten übertrug, bis die Batterien ausfielen. Da der Atmosphärendruck zu niedrig eingeschätzt wurde, brauchte die Sonde für den Abstieg länger und konnte deshalb die Oberfläche in der geplanten Betriebszeit nicht erreichen. Die letzten Messdaten zeigten bei 25 km über der Oberfläche eine Temperatur von 270 Grad Celsius und einen Druck von 22 bar. Die Gesamtmasse der Sonde betrug 1106 Kilogramm. Egon Krenz löst Erich Honecker als Staats- und Parteichef der DDR ab, nachdem dieser aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurückgetreten ist. in seiner Antrittsrede prägt er den Begriff Wende. Erich Ernst Paul Honecker war ein deutscher kommunistischer Politiker vom 3. Mai 1971 bis zum 18. Oktober 1989 war er als erster Sekretär beziehungsweise Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, SED, der führende Politiker der Deutschen Demokratischen Republik, DDR. Honecker wurde vom SED-Politbüro am 18. Oktober 1989 zum Rücktritt gezwungen. 1992 wurde Honecker in Berlin wegen seiner Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen des DDR-Regimes vor Gericht gestellt. Das Verfahren aber aufgrund seiner Krankheit eingestellt. Die Anklage war wegen seiner Rolle als Staatschef der untergegangenen DDR sowie der damit zusammenhängenden schwierigen Rechtslage umstritten. Honecker reiste umgehend zu seiner Familie nach Chile, wo er im Mai 1994 starb. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Das war das Lied mit dem Titel Hayalan, Traum, gesungen von The Groove. Sie sind bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesia für die Welt, über die Frequenz der Kuswelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. This is Malware, dan wir Ihnen das Programm Unser Indonesian präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesian hat heute das Thema Das Indonesisch Lateinamerikanische Forum Erga Vereinbarung in Höhe von 33,12 Millionen US-Dollar. Das Indonesisch-Lateinamerikanische und Karibische Geschäftsforum INA LAK wurde am 14. und 15. Oktober dieses Jahres in Tangerang der Provinz Banten durchgeführt. Man einigte sich dabei auf eine Investitionsverpflichtung im Backwerkbereich in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar oder etwa 70 Billionen Rupiah für die kommenden 5 Jahre. Außerdem gibt es auch einen Handelsvertrag in Höhe von 463,68 Milliarden Rupiah oder etwa 33,12 Millionen US-Dollar im Sektor der Gesundheit, der Nahrungsmittel, Getränke, Ersatzteile, Gummi- und Möbelprodukte. Der ausführende Generaldirektor für Amerika und Europa des indonesischen Außenministeriums, Tuku Faizzatjah, sagte am Dienstag, den 15. Oktober, dass der INALAK-Forum auch einige Zusammenarbeitsverträge im Export und Import zwischen der Behörde für die Finanzierung des indonesischen Exporters LPEI, die Bank Exim Indonesia mit Bank Coldec Kolumbien schaffen konnte. Bei diesen handelte es sich den Beginn eines Handelsabkommens zwischen Indonesien und Mercosur zur Besprechung eines Handelsvertrages zwischen Indonesien und Kolumbien. Die Zusammenarbeitsverträge umfassten auch die technische Zusammenarbeit und die Entwicklung der Kapazität der Gesellschaft und der Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen in Belize, Panama und Suriname. Momentan habe Indonesien einen Handelsvertrag mit Chile in einer indonesisch-chilenischen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft. Dieser Vertrag sei im Dezember 2017 unterzeichnet worden. Erfurt. Außerdem sei bei diesem Forum die Übereinstimmung über die Zusammenarbeit zwischen LPEI und Bancomex Mexiko, die 2013 unterzeichnet worden sei, und zwischen den indonesisch-mexikanischen Industrie- und Handelskammern erreicht worden. Laut ihm prüfe Indonesien zurzeit die Möglichkeit zur Zusammenarbeit im Handelsbereich mit Peru, Ecuador, Kolumbien, Mexiko und Panama. Tuku Faizzatjah erklärte weiter, alle Übereinstimmungen beim INALAK-Forum seien Ergebnis der guten Beziehungen zwischen Indonesien, dem lateinamerikanischen Gebiet und den karibischen Inseln, in denen Wirtschaftszusammenarbeit die konkret sei und alle Seiten begünstige. Laut ihm stimmte dieses Forum mit der Empfehlung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo, den indonesischen Export auf dem nicht-traditionellen Markt zu steigern, überein. Erfurt, das Ergebnis des diesjährigen Forums werde man im Jahre 2020 und in weiteren Jahren umsetzen. Es soll auch zum Aktivitätsprogramm des Generaldirektorats für Amerika und Europa des indonesischen Außenministeriums beitragen. Das war unser Indonesien.
Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku.
Ayahku selalu berkata padaku,
Sakitnya
aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
Deswa Daslit mit dem Titel Lucky bukan Superman, Man is kind Superman, von The Lucky. Zizino bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Programm Wunderbares Indonesien werden wir Sie dazu einladen, den Likure-Tanz näher kennenzulernen. Liebe Zuhörer, der Tanz Likure ist einer der traditionellen Tänze des Bezirkes Belu in der Provinz Ost Nusa Tenggara. Likure kommt aus zwei Worten, nämlich Liku, auf Deutsch Behessen, und Schrei auf Deutsch Boden. Deshalb bedeutet Likure Boden beherrschen. Dieser Tanz wurde früher vorgeführt, um die Helden im Krieg zu begrüßen. Er ist ein Begrüßungstanz und die Äußerung des Dankes und der Fröhlichkeit der Bevölkerung für den erreichten Sieg und die Rückkehr der Helden in die Sicherheit. Likura wird bisher von der Bevölkerung Belu erhalten und bei traditionellen Zeremonien vorgeführt, um wichtige Gäste zu begrüßen. Liebe Zuhörer, der Likure wird normalerweise von einigen Männern und Frauen getanzt. Die Tänzer tragen ein Schwert und die Tänzerinnen tragen die kleine Trommel Tihar. Die Tanzgemeinschaft besteht aus 10 Tänzerinnen und 2 Tänzern. Die Tänzerinnen tragen gewöhnlich einen langen Sarong, der ihren Körper von der Brust bis über die Beine bedeckt. Das Haar der Tänzerinnen wird normalerweise in runde Knoten geformt und man verwendet ein typisches Stimmband aus Belu. Die Tänzerinnen tragen verschiedene Schmuckstücke, wie unter anderem ein einzigartiges Armband und eine Halskette mit einer kleinen Trommel zum Tanzen. Die Tänzer tragen ein langes Hemd mit Sarung. Sie tragen auch das typische Stimmband von Belu. Um den Likure zu tanzen, halten die Tänzer mit ihrer rechten Hand ein Schwert und den Sarong in ihrer linken Hand. Likure-Tanz ist die Bewegung der Tänzer und Tänzerinnen unterschiedlich. Die Bewegung der Tänzerinnen wird normalerweise von der Bewegung der Hände dominiert, die die Trommel schnell spielen und dabei Fußbewegungen ausführen. Daneben tanzen die Tänzerinnen auch aufgrund des Rhythmus mit nach links und rechts schwingenden Körpern. Die Bewegung der Tänzer wird normalerweise von den mit Schwertern schwingenden Händen dominiert. Daneben machen sie auch die Bewegungen wie Ducken und Kreisen. Bei der Vorführung des Likure-Tanzes spielt man keine Musikinstrumente. Dikeroyse kommer nur von den kleinen Trommeln, die von den Tänzerinnen gespielt werden und den Fußketten, den sogenannten Giring-Giring. Außerdem machen die schreienden Stimmen der Tänzer diesen Tanz lebendig. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Likure-Tanz. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Mungkin takdir ini terlanjur menuntun diriku tak dapat pergi darimu. Walaupun seribu bintang tinggalkanku dan mentari tak bersinar, aku takkan mampu untuk lepaskanmu. Mencoba sejenak lupakan segalanya yang telah terjadi.
Terus menjadi
Das war das Lied mit dem Titel Ku Benci Kau Dengan Cintaku, Ich hasse dich mit meiner Liebe, vorgetragen von Tito. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesian Video World, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesian Britain präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir über den Biorefinery Society oder Bio Startup. Liebe Hörerinnen und Hörer, Müll ist immer noch ein ernstes Problem, insbesondere in Bezug auf die Verarbeitung. Deshalb hatten ITB-Studenten und Dozenten ein Biorefinery Society oder BIOS Startup erstellt, das in der Verarbeitung von organischen Abfällen beschäftigt ist. BIOS ist ein technosoziales Startup mit einer Vision, eine Bioraffinerie zu schaffen und Biomasse zu verarbeiten. Diese wird zu erneuerbaren Energien und anderen Materialien verarbeitet, die für das Leben der Menschen nützlich sind. Interessanterweise nutzt das BIOS dazu schwere Armyfliegen. Die schwarze Armyfliegenlarve selbst ist eine Art Fliege, größer als die gewöhnliche Fliegen, und berühmt für seine Fähigkeit, organische Abfall zu reduzieren. Bagus Muhammad Indraja erklärte als Mitbegründer und CEO des Startup, dass sie das BIOS der Zeit auf die Entwicklung des Konzepts der Bioraffinerie durch die Verwendung von proteinreichen Larven der schwarzen Fliege als Premium-Tierfutter konzentriert. Das Premium-Futter, das von BIOS entwickelt wird, trägt den Namen Magic Pet Feed. Erklärte, dass die Verwendung von Fliegen der schwarzen Army Vorteile gegenüber der herkömmlichen Abfallbehandlung wie Biodigester oder Komposter habe. Biodigester und Komposter nehmen normalerweise viel Zeit in Anspruch. Innerhalb von 6 Wochen bis 2 Monaten können neue Abfälle verarbeitet werden. Bei Fliegenlarven kann die Verarbeitung von Abfällen bis zu 2 oder 3 Mal schneller erfolgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Bio-Startup hat 2 hervorragende Produkte. Erstens den Dünger für Pflanzen und zweitens trockene Larven, die viel Eiweiß enthalten. Das BIOS hat es sogar geschafft, Abfälle von fast 150 Kilogramm für 6 Monate ab Februar 2019 zu verarbeiten. Die produzierten proteinreichen Larven enthalten sehr viel Protein und eignen sich sehr gut für Zierfische und Heimtierfutter wie Schildkröten und so weiter. Bagus sagte, dass Düngemittelprodukte, die vom BIOS hergestellt werden, Entschwissen auch in die SNI Standard aufgenommen wurden. Das Produkt ist jedoch noch nie auf dem Markt, da BIOS versucht, sich weiter zu entwickeln. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Rasakan ku cinta padamu.
Das war das Lied mit dem Titel Aku Suka Kamu, Ich Mag Dich, gesungen von Trio Libels. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesia für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, Indonesian für die Welt. Liebe Zuhörer, diese Mal präsentieren wir ein Lied aus Nord-Sumatra mit dem Titel Pisau Surit. Pisau Surit ist eines der Lieder der Gedichte und der kulturellen Tänze des Karo-Volksstammes in Nord-Sumatra. Das Lied erzählt von einem Mann, der auf die Ankunft seiner Geliebte wartet. Das Warten ist sehr lang und erbärmlich wie der Pikala, ein langschwänziger Vogel, der gut singen kann und gerade auftrifft. Der Pisau Surit Vogel zwitschert normalerweise am Nachmittag. Man nennt den Vogel in der Karo-Sprache den Pinkala. Dieser Vogel zwitschert sehr laut und wiederholt mit dem Klang wie Pisau Surit. Das Zwitschern der Vogel hat einen nationalen Komponisten aus Tanah Karo, Jaga Depari, der vom Sebaraya Dorf im Karo-Bezirk stammte, inspiriert. Dieses Lied hat auch die Aufmerksamkeit eines indonesischen Musikers Vicky Sianipar erregt. Hat das Lied mit modernen Musik neu arrangiert. Liebe Zuhörer, das ist Vicky Sianipar featuring Mega Sihombing mit Pisau Surit.
Pisau surit, pisau surit, yeah.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.